Hallo liebe Dissens-Fans, hier ist Inken vom Was tun Podcast. Und wir sprechen heute mit Arne Semsrott über sein neues Buch Machtübernahme, eine Anleitung zum Widerstand. Es geht dabei darum, was wir eigentlich noch tun können, wenn die AfD regiert. Jetzt viel Spaß bei der Folge. Hallo und herzlich willkommen zum Was-Tun-Podcast. Hier sprechen wir einmal im Monat mit Aktivistinnen und Aktivisten darüber, wie wir als Linke nicht nur kämpfen, sondern auch gewinnen können. Wir, das sind Valentin Isen und Inken Beermann, und wir diskutieren gerne über politische Strategie und machen diesen Podcast, um diese Diskussion mit euch zu teilen. Wenn wir ehrlich sind, ist das mit dem Gewinnen gerade ganz schön schwierig. Eigentlich ist nach der Europawahl, und das ist ja jetzt unsere erste Folge nach der Europawahl, eher der Eindruck, die Rechten nehmen ganz schön viel mit. Also die AfD hat 15,9% geholt, das sah im Januar auch schon mal nach mehr aus, ist aber trotzdem viel zu viel. Und da stellen wir uns natürlich die Frage, was man eigentlich noch tun kann.
Ja, Stichwort Europawahlen, es war natürlich ein krasser Schlag für alle, die für eine offene Gesellschaft eintreten wollen. Einerseits diese knapp 16% der AfD auf Bundesebene, aber noch krasser natürlich die Ergebnisse in den ostdeutschen Bundesländern, wo die AfD übergreifend stärkste Kraft geworden ist und jetzt mit ganz viel Rückenwind in die Phase der Landtagswahlkämpfe startet. Und man muss sagen, sie ist da so stark geworden, obwohl in diesem Wahlkampf der AfD eigentlich alles schiefgelaufen ist, was nur schieflaufen konnte. Sie hatten zwei Spitzenkandidaten, die im Wahlkampf dann nicht mehr auftreten sollten, wegen den vielen Skandalen rund um Korruptions- und Spionagevorwürfe. Aber dann gab es ja auch noch von Maximilian Krah diese SS-Relativierung, wo er gesagt hat, nicht jeder, der bei der Waffen-SS gewesen sei, wäre auch irgendwie ein Verbrecher gewesen. Und ja, trotz alledem sind sie so stark geworden. Das gibt einem auf jeden Fall zu denken.
Also erschüttert war ich nach den Ergebnissen natürlich auch. Ich würde trotzdem auch nochmal eine andere Lesart dagegen setzen, nämlich dass die AfD im Januar noch bei ungefähr 22% lag, was die Wahlabsicht anging, und auch durch diese ganzen Skandale, aber auch durch die Demonstrationen jetzt schon einfach im Ergebnis nochmal deutlich gedrückt wurde um 5-6 Prozentpunkte. Und das ist ganz schön viel, wenn man mal auf die Monate guckt, was man in einem Wahlkampf noch verlieren kann.
Ja, das stimmt natürlich. Und es zeigt, dass auch wenn die AfD immer stärker wird und wir vielleicht diesen Trend insgesamt nicht komplett zum Erliegen bringen können, es eben ganz viele Dinge gibt, die man noch tun kann. Ne? Also seien es diese großen Brandmauer-Demonstrationen. Aber jetzt war ja auch gerade der AfD-Parteitag in Essen und es gab riesige Gegenmobilisierungen, einerseits zu Großdemonstrationen, aber auch zu Aktionen zivilen Ungehorsams im großen Stil, wo AktivistInnen sich mit ihren Körpern den AfD-Delegierten in den Weg gestellt haben und die Zufahrtswege zu dem Parteitag blockiert haben. Und genau, diese Aktion war, glaube ich, aus Sicht von den Organisatoren auf jeden Fall ein Erfolg. Einerseits 70.000, die sich in Essen gegen die AfD stellen, aber auch diese ein bisschen radikaleren Flügel, die eben sehr Erfolgreiches schaffen, einfach diesen Parteitag zu verzögern. Und genau, also das bedeutet, selbst in einer Welt, in der die AfD immer stärker wird, gibt es noch Dinge, die wir dagegen tun können und wie wir Widerstand leisten können gegen die Rechten.
Ja, auf jeden Fall mal Shoutout zu den Leuten, die da nach Essen gefahren sind, und auch zu den Aktivistinnen und Aktivisten, die sich da in den Weg gesetzt haben und ganz konkret um die demokratischen Räume kämpfen. Was wir noch tun können und was Möglichkeiten zum Widerstand sind, darüber sprechen wir heute mit Arne Semsrott. Arne ist langjähriger Aktivist und er hat jetzt ein Buch geschrieben, das heißt Machtübernahme, eine Anleitung zum Widerstand. Und darin setzt er sich damit auseinander, was Szenarien dafür sind, dass die AfD auf Landes- oder auf Bundesebene tatsächlich regieren könnte und was wir dann noch dagegen tun können und auch natürlich, wie wir uns vorher darauf vorbereiten und das verhindern können. Jetzt viel Spaß beim Gespräch.
Hallo Arne, schön, dass du heute bei uns im Podcast zu Gast bist.
Hallo, danke schön für die Einladung.
Hi.
Ja, du warst ja schon mal bei uns zu Gast und damals ging es um Ersatzfreiheitsstrafen und Leute, die wegen Fahren ohne Fahrschein im Gefängnis landen. Für alle, die dich noch nicht kennen, magst du dich nochmal vorstellen? Und für alle, die die Folge damals mit dir schon gehört haben, magst du da vielleicht noch ein kleines Update geben, wie es mit Gefängnisstrafen wegen Fahren ohne Ticket jetzt aktuell aussieht?
Ja, viel passiert. Ich bin Arne Semsrott. Ich leite das Projekt Frag den Staat vor allem. Wir versuchen, den Staat transparent zu machen mit Fragen, mit Klagen. Und wir haben ein Online-Portal, über das alle Leute sich Infos vom Staat holen können. Und dazu, und darüber hatten wir letztes Mal gesprochen, kümmere ich mich mit um den Freiheitsfonds, bei dem wir Menschen aus dem Gefängnis freikaufen, die wegen Fahren ohne Ticket da landen. Und wir haben diese Kampagne, die sich letztlich darum dreht, dass das Fahren ohne Ticket entkriminalisiert wird, ordentlich vorangetrieben. Vielleicht so viel noch, also hört euch die Folge an, die ist wirklich gut, glaube ich. Hat auch Spaß gemacht, die aufzunehmen. Und der Hintergrund davon ist, dass seit 1935, also seit den Nazis, das Fahren ohne Ticket in Bus und Bahn eine Straftat ist und Leute, die sich ein Ticket nicht leisten können, die sich auch eine Geldstrafe danach nicht leisten können, häufig im Gefängnis landen, so 10.000 Leute im Jahr. Und wir kaufen Leute frei, um damit darauf aufmerksam zu machen, was für ein Problem das ist. Und diese Kampagne hat jetzt aktuell knapp 1.000 Menschen freigekauft, das ist das Update. Und vor allem hat sie dazu geführt, dass das Justizministerium Ende Dezember, kurz vor Weihnachten, noch angekündigt hat, dass das Fahren ohne Ticket endlich entkriminalisiert werden soll. Großer Fortschritt, allerdings noch kein wirklicher Erfolg, weil die Zeit drängt. Und wir sind jetzt in so einer Phase, wo wir ganz schön mit den Zähnen klappern, weil nicht so ganz klar ist, bricht diese Koalition auseinander und Vorhaben schön und gut, aber wir haben noch immer keinen Gesetzentwurf gesehen. Das Justizministerium hat es versprochen, aber versprochen haben die viel. Und jetzt ist so ein bisschen die Frage, ziehen die das noch durch? Und da versuchen wir jetzt gerade besonders Druck zu machen aufs FDP-geführte Justizministerium, damit dieses 89 Jahre alte Gesetz endlich abgeschafft wird.
Ja, dann hoffen wir mal, dass es nicht noch 90 wird. Es ist ein Geburtstag, den wir nicht feiern wollen. Cool zu hören, dass sich da so viel getan hat und auch, dass ihr mit eurer Kampagne, die aber irgendwie auch schon so ein bisschen direkte Aktion ist, da tatsächlich auch irgendwie so viel bewirken könnt. Das finde ich, macht ja irgendwie Mut in dem ganzen Chaos, das sonst so passiert. Du bist eine vielbeschäftigte Person. Machst nicht nur die ganzen Sachen, die du gerade schon erzählt hast, sondern du hast auch noch ein Buch geschrieben und über das wollen wir heute mit dir sprechen. Das heißt Machtübernahme. Und du machst da so ein Szenario auf, dass die AfD sehr stark bei Wahlen gewinnt und dann tatsächlich auch an Regierungen beteiligt wird. Und leitest dann aus den Erfahrungen, die es schon in Italien zum Beispiel gibt oder in Polen, ab, was wir jetzt noch dagegen tun können und auch, was man tun kann, wenn die AfD dann doch mal in der Regierung ist. Und darüber wollen wir heute mit dir sprechen. Was hat dich denn dazu motiviert, jetzt dieses Buch zu schreiben?
Zum einen persönliche Verzweiflung angesichts der gesellschaftlichen Entwicklung. Es ist aber tatsächlich auch ein sehr konkretes Produkt der Arbeit von Frag den Staat, weil wir da sehr viel mit Behörden und natürlich mit MitarbeiterInnen von Behörden zu tun haben. Und ich im Verlaufe des letzten Jahres viel stärker als davor mitbekommen habe, dass Beamtinnen sich darüber austauschen, was würden sie denn eigentlich tun, wenn die AfD ihre Behörde, ihr Ministerium übernimmt. Und so die grundsätzliche Frage, die im Raum steht, ist, ja, should I stay or should I go? Also ein Björn Höcke wird Innenminister und ich arbeite im Innenministerium. Darf ich dann da noch bleiben? Und wenn ich da bleibe, was mache ich denn da? Kann ich was sabotieren oder werde ich zum Mittäter? Also letztlich all diese Fragen, die wir vielleicht so ein bisschen theoretisch abstrakt aus dem Geschichtsunterricht kennen, wo wir vielleicht damals gesagt hätten, ja, 1933, ich wäre im Widerstand gewesen. Das katapultiert in die aktuelle Zeit und wir haben in Deutschland 5 Millionen Beamtinnen und die fragen sich das alle. Das ist zumindest mein Eindruck und mein Anliegen war, da ein bisschen konkreter mit diesem diffusen Gefühl der Machtlosigkeit, der Ohnmacht umzugehen und zu schauen, kann man das ein bisschen konkreter machen und kann man diese Paralyse oder wie man das nennt, also dieses Ohnmachtsgefühl so ein bisschen überführen in ein Ohnmachtsgefühl, von dem man aber konkreter dann zumindest etwas handeln kann. Also das Ziel ist jetzt nicht irgendwie zu sagen, hey, wir sind hier optimistisch und das wird alles schon, sondern es ist eher so ein bisschen die Frage, wo stehen wir denn eigentlich und was ist dann möglich? Deswegen dreht sich dieses Buch um ein sehr konkretes Szenario, das passieren würde und dann aber im größten Teil darum, was denn verschiedene gesellschaftliche Gruppen in so einem Szenario tun können.
Ja, bevor wir jetzt so inhaltlich richtig tief einsteigen, bleiben wir vielleicht nochmal beim Szenario. Was ist denn das für ein Szenario, was du da beschreibst und was du auch für, ja, politisch irgendwie zumindest wahrscheinlich hältst, so dass du sagst, damit sollten wir uns beschäftigen?
Ja, also seit Januar, seit den Korrektiventhüllungen gab es ja, fand ich zumindest, vielleicht ist das jetzt auch nur mein Betriebsblick, weil ich da so drin bin, aber gefühlt tatsächlich sehr viele Szenarienbeschreibungen in Medien darüber, was würde passieren, wenn die AfD an die Macht kommt. Und das normale Szenario, das so gezeichnet wurde, ich glaube auch durch die Korrektiventhüllung, war, die AfD kommt an die Macht und die Demokratie wird abgeschafft. Bums. Und wenn ich so ein Szenario mitbekomme, bin ich, also kann ich gar nichts mit anfangen. Dann bin ich einfach nur müde und traurig und weiß nicht, was ich machen soll. Ja, okay, Demokratie abschaffen, ich kann sie jetzt nicht retten. Weiß ich nicht, was ich damit mache. Und ich glaube aber nicht nur, dass das quasi strategisch falsch ist, so ein Szenario, sondern dass tatsächlich so auch nicht passieren würde. Und das können wir, glaube ich, an vielen historischen und internationalen Beispielen ablesen. Da können wir ja gleich zu kommen. Ich glaube, was viel realistischer ist, ist eine Politik der kleinen Schritte. Also, dass die AfD jetzt vielleicht nicht unbedingt am Bund an der Regierung kommt, aber in einem Land. Also wir haben so Länder wie, naja, Sachsen, Brandenburg, Thüringen, da wird jetzt eh gewählt im September mit komischen Umfrageergebnissen gerade. Aber wir haben in 2 Jahren auch Sachsen-Anhalt, wo es schon Landtagsabgeordnete der Union gab, die eine Denkschrift verfasst haben, wo drin steht, also Denkschrift in Anführungszeichen, würde ich sagen, wo drin steht, dass man das Soziale mit dem Nationalen verbinden müsse. Und das sind natürlich so Abgeordnete, die im Fall des Falles bei einem Wahlergebnis, wo unklare Mehrheitsverhältnisse da sind, vielleicht sagen würde, wir nehmen unsere staatspolitische Verantwortung wahr, wir müssen Chaos vermeiden, wir machen jetzt eine CDU-AfD-Regierung und innerhalb dieser Regierung werden wir dafür sorgen, dass die AfD entzaubert wird. Und das wäre dann ein Szenario, in dem die AfD jetzt nicht direkt irgendwie die Alleinregierung macht und alle Institutionen schleift, sondern eine, wo sie verschiedene Ministerien inne hätte und innerhalb dieser Ministerien dann einige Gestaltungsmacht hätte.
Mhm. Aber würdest du sagen, dass es tatsächlich das wahrscheinlichste Szenario ist oder dass erstmal nicht, also wenn ich da so dran denke, habe ich den Eindruck, wahrscheinlich wäre das erste Szenario eigentlich, dass es nicht mehr anders reicht, als dass sich eine CDU-geführte Regierung zum Beispiel von der AfD tolerieren lässt. Wäre aus deiner Sicht da was sehr anders oder gelten auch die Szenarien, die du so aufmachst, auch für so einen Fall?
Bedingt auch dafür, der Unterschied ist, dass es, glaube ich, schon entscheidend ist für die AfD, kurzfristig zumindest auch die Hoheit über eine einzelne Behörde, über Ministerien zu haben, weil das schon einen Unterschied macht, ob es eine CDU-geführte Regierung gibt, die toleriert ist, wo dann die AfD quasi von außen mitentscheiden kann und Vetomacht hat, oder ob tatsächlich dann zum Beispiel ein Innenministerium der AfD untersteht. Ich kann mir durchaus ein Szenario vorstellen, in dem die AfD stärkste Macht wird, dann aber großzügig der CDU anbietet, hey, ihr dürft trotzdem den Ministerpräsidenten stellen. Dafür kriegen wir aber diese 2, 3 Ministerien, auch weniger als uns eigentlich zustehen würde. Ja, wir sind ganz großzügig, wir wollen auch gar nicht viele neue Gesetze machen, wir wollen nur diese Ministerien. Und natürlich ist das alles Spekulation. Ich habe nur gemerkt, so beim Manuskript an Freundinnen geben, dass einige von denen zurückgefragt haben bei dieser Szenariobeschreibung, wann ist das nochmal passiert? Und ich muss dann immer dazu sagen, nee, ist noch nicht passiert. Und deswegen steht jetzt vorne ein dicker Disclaimer im Buch, übrigens ist noch nicht passiert. Weil offensichtlich ganz viel davon, weil es eben Anknüpfungspunkte an die jetzige Politik hat, so weit dann nicht weg ist.
Das finde ich aber auch das richtig coole und interessante an deinem Buch. Ich musste eben nochmal dran denken, dass als wir die Folge mit Felix Kolb gemacht haben, da hat Felix ja auch so ein bisschen moniert, es gibt super viel Forschung über AfD und dazu, warum Leute jetzt AfD wählen und so. Und ich merke, dass ich inzwischen auch ganz schön müde bin. Ich habe das Gefühl, es wurde alles irgendwie einmal durchgekaut. Man weiß ein paar Sachen, die man nicht machen sollte. Die werden trotzdem die ganze Zeit gemacht. Zum Beispiel die ganze Zeit über Migration zu sprechen, auf so eine negative Art und Weise. Und genau, ich merke auch, ich bin da so ein bisschen müde geworden. Und Felix meinte halt damals, also meinte in dem Gespräch auch, das Problem ist, dass sich kaum Leute damit auseinandersetzen, was gute Gegenstrategien sind. Und das finde ich auch das Besondere an deinem Buch jetzt, weshalb ich auch trotzdem nochmal Lust hatte, eine Folge gegen rechts zu machen, obwohl wir jetzt schon oft drüber gesprochen haben, dass man da konkreter reingehen kann. Und vielleicht kannst du ja nochmal jetzt, wo wir bei dem Konkreteren sind, auch nochmal so ein bisschen skizzieren, was du glaubst, was die größten oder wichtigsten Projekte wären.
Man tendiert, glaube ich, in dem Bereich dazu zu sagen, ja, die AfD, die kann sich ja orientieren an den autoritären Entwicklungen in Polen, in Ungarn, kann sich an der FPÖ orientieren, kann sich an Trump, an Bolsonaro, also Brasilien, USA orientieren. Und ich glaube, das stimmt auch. Aber das deutsche Spezifikum ist natürlich, die können sich an der NSDAP orientieren. Also ich sage jetzt nicht, AfD ist gleich NSDAP, aber es gibt natürlich, es gibt sehr zentrale Figuren in der AfD, die sind Geschichtslehrer, die kennen sich da auf jeden Fall aus. Und was man an der NSDAP gesehen hat in den 20er und 30er Jahren, ist, dass die immer in allen Koalitionen, in allen Regierungsbeteiligungen, übrigens früh auch in Thüringen damals schon, der dortige Innenminister war dann später auch der Reichsinnenminister, dass diese immer aufs Innenministerium abgesehen haben. Also aufs größte, auch damals schon immer mächtigste Ministerium, mit einer enormen Entscheidungsgewalt und mit einem enormen Personaldock. Also wenn wir uns auf Bundesebene das Bundesinnenministerium anschauen, ist das mit Abstand das größte Ministerium. Nicht nur, weil es das Ministerium selbst gibt, was hier in Berlin beim Hauptbahnhof seinen Riesenklotz hat, sondern denen untersteht dann das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Das heißt, das Migrationsthema ist dann natürlich sehr nah dran. Auf Länderebene dann genauso die Ausländerbehörden. Wir haben die Polizei, also die Bundespolizei auf Bundesebene, aber auf Landesebene die Landespolizeien. Und darüber gibt es eine enorme Machtfülle in diesem Ministerium. Und ganz zentrale Gesetze, die in diesem Bereich gelten, sind dann nicht gemacht für jeden Einzelfall. Also es ist in diesem Bereich so, dass natürlich der Rahmen durch Gesetze ausgesteckt wird, dann aber die konkrete Arbeitsweise, wie eine Polizei zum Beispiel vorgeht, in der Regel durch Verordnungen und Erlasse gemacht wird. Das heißt, ohne Beteiligung der Parlamente. Und das bedeutet, dass ein Innenminister, und ich gender jetzt bewusst nicht bei der AfD, dass ein Innenminister ganz viel in der Herangehensweise, wie zum Beispiel eine Polizei kontrolliert auf der Straße. Also wer kontrolliert wird und wer nicht. Welche Geschäfte durchsucht werden und wer nicht. Wo es regelmäßig Razzien gibt und wo nicht. Das sehr stark beeinflussen kann. Dann in der Begründung schwammig öffentliche und innere Sicherheit vorschieben kann. Und selbst wenn es dann Klagen gibt wegen Diskriminierung und Ähnlichem, er damit rechnen kann, dass die erst sowieso in ein paar Jahren durch die Gerichte durch sind. Und das bietet die Möglichkeit, Gesetze jetzt schon auszufüllen, an den Rand des Machbaren zu gehen, auch rechtswidriges Verhalten zu machen und damit davon zu kommen. Also ein sehr konkretes Szenario mit Anknüpfung an jetzt wäre, dass zum Beispiel dieses Instrument des Präventivgewahrsams deutlich ausgeweitet wird. Wir kennen das jetzt im Zusammenhang mit AktivistInnen der letzten Generation, insbesondere in Bayern, aber auch woanders, die in einem konkreten Fall noch keine Straftat begangen hatten und trotzdem in Haft genommen wurden, weil gemutmaßt wurde, sie würden eine Straftat begehen. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, in einem anderen Bundesland vielleicht, dass die AfD einen großen Parteitag plant, dann könnte man sich ja vorstellen, dass es dann die Einschätzung gibt, die Gefahreneinschätzung, dass es zu einer Gegendemo kommen könnte aus dem linksextremen Milieu. Und dass man damit rechnen muss, dass da Straftaten passieren würden. Nötigungen, ja, Blockaden, Volksverhetzungen von links und dass wegen derartiger befürchteter Straftaten erstmal die OrganisatorInnen dieser Gegendemo in Präventivgewahrsam kommen. So, und dazu braucht man kein neues Gesetz. Das ist alles innerhalb des jetzigen Rechtsrahmens. Und das ist natürlich eine offene Tür, die die jetzige Sicherheitspolitik lässt. Und das wäre dann so ein erstes Mittel. Und dann würde vielleicht ein paar Monate später das Gerichtsurteil kommen, dass diese 2-3 Leute nicht in Präventivgewahrsam hätten genommen werden können. Aber ey, who cares? Dann macht man halt weiter und beim nächsten Mal ist es das Gleiche, aber doppelt so hart. Das dann verbunden mit mehr Abschiebungen. Also wir haben den SPD-Kanzler, der sagt, wir wollen im großen Stil abschieben. Und dann hätten wir vielleicht einen AfD-Innenminister, der sagt, ja, wir setzen nur um, was Olaf Scholz wollte. Und hier haben wir die 69 Familien, die wir jetzt im Morgengrauen abschieben. Und jetzt übrigens auch nach Syrien und Afghanistan. Das hat ja der Kanzler auch gewollt. Und auch in so einem Fall könnte dann ein Gericht irgendwie ein paar Monate oder Wochen später sagen, das war rechtswidrig, diese Abschiebung. Aber dann würde das Gericht vielleicht dazu sagen, und solche Fälle hatten wir in der Vergangenheit schon, ja, aber zurückholen musst du die nicht, es gibt jetzt einen Einreisestopp. Das heißt, es war eine rechtswidrige Abschiebung, aber Konsequenzen davon, dass es rechtswidrig ist, gibt's nicht. Und derartige Szenarien, glaube ich, kann man sich in sehr verschiedener Form vorstellen. Und das ist jetzt nichts, wo man die große Initiative im Parlament braucht, sondern das ist alles, was im Bereich des jetzt schon Möglichen steht.
Mhm. Ganz interessant, wir haben als kurz bevor die Ampel in die Regierungszeit gestartet ist, einmal ein Interview geführt mit Ludger Vollmer, der bei der ersten rot-grünen Regierung selber für die Grünen mit dabei war. Und der hat so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, wie Koalitionen auch entstehen und was für unterschiedliche Modelle es da gibt. Und das eine Modell ist natürlich, man einigt sich auf ein gemeinsames Projekt, also so einen konsistenten Politikentwurf, wo man sagt, da soll die Gesellschaft hingehen. Dafür braucht man inhaltlich und ideologisch recht viele Schnittmengen. Ich glaube, wir sind da auch wahrscheinlich alle einer Meinung, dass es diese Schnittmengen zwischen AfD und CDU auf jeden Fall auch gibt. Aber ein anderes Politikmodell ist eben auch, dass man sich so ein bisschen die Hoheitsgebiete aufteilt und dass man sagt, ihr bekommt die Ministerien, ihr bekommt die Ministerien und jeder kann so ein bisschen schalten und walten, wie es ihm oder ihr beliebt. Und da wäre ja auf jeden Fall dieser Ansatz von die AfD kriegt das Innenministerium mit einer großen Exekutivgewalt irgendwie auf jeden Fall so ein erster Ansatz. Ein anderer, den du in deinem Buch ja auch erwähnst, ist dann noch so das ganze Thema Justiz, Justizministerium. Könntest du da vielleicht auch noch ein paar Sachen zu sagen?
Ja, also im Justizbereich ist alles ein bisschen verworrener tatsächlich, weil, ja, wobei das davor auch schon verworren, oder? Also noch verworrener jetzt. Es ist tatsächlich ja schon so, dass in Deutschland die Justiz im Großen und Ganzen sehr unabhängig ist und RichterInnen jetzt schon die Möglichkeit haben, mit sehr viel eigenem Entscheidungsspielraum zu entscheiden. Und dann gibt es halt Checks and Balances, das heißt, es gibt nächste Instanzen und die schauen dann, es gibt die Gerichtspräsidien, die ein Auge darauf haben, dass genug gearbeitet wird am Gericht, solche Sachen. Es gibt aber grundsätzlich eher wenig Eingriffsmöglichkeiten für die Justizministerien. Das heißt, es ist jetzt nicht so, dass ein AfD-Justizminister zum Verwaltungsgericht Berlin gehen kann und sagen kann, so, jetzt entscheidet ihr das und das. Was in eine Richtung auf jeden Fall gut ist, weil das bedeutet, dass durch so eine gewisse Trägheit, die dadurch entsteht, also man kann gar nicht schnell was ändern und anweisen, eine Justiz, sofern sie prodemokratisch ist in Deutschland, am ehesten von so den demokratischen Institutionen widerstandsfähig ist, weil man jetzt nicht einfach so austauschen kann. Also im Innenministerium, wenn da ein AfD-Innenminister reinkommt, kann der erstmal die Spitzenposten austauschen. Also die Staatssekretärin, ja, die obersten Posten, kann den Präsidenten vom Verfassungsschutz austauschen, kann so sehr schnell diese Posten besetzen. Das geht an Gerichten so schnell nicht. Das heißt, da hat man erstmal eine Kontinuität. Was ist allerdings in die andere Richtung auch schwierig macht, weil natürlich ein Rechtsruck, den wir in der Gesellschaft haben, mit, sagen wir mal, 20-30% Anhängerschaft der AfD, ja, mutmaßlich auch in der Justiz so ist. Also warum sollten nicht auch in der Justiz 20-30% an der AfD anhängen? Und das bedeutet, dass auch innerhalb der Justiz wir dann davon ausgehen können, und man sieht das insbesondere so in einigen Verwaltungsgerichten im Osten immer wieder, so, also UVG Bautzen, merkt man das immer mal wieder, dass sich da natürlich eine bestimmte Denke dann auch durchsetzen kann, die eben dann bei einer rechtswidrigen Abschiebung nicht sagen würde, hey, mach das nicht nochmal, sondern sagen würde, ja, das war jetzt eine Situation, in der war das jetzt gerechtfertigt, vielleicht ausnahmsweise. Und deswegen ist dieser Justizbereich sehr interessant und bietet Möglichkeiten für alle, würde ich sagen, und ist jetzt so einer, der, glaube ich, in den letzten Monaten zumindest in so einer Fachdiskussion relativ stark im Fokus stand. Also da ging es dann viel darum, wie können wir Gesetze nochmal so verschärfen, um es der AfD schwieriger zu machen, Justizsystem umzubauen. Und das natürlich angesichts der Erfahrung aus Polen und Ungarn vor allem, wo da die rechtsautoritären Regierungen das sehr schnell gemacht haben. Und ich glaube, das ist eine total wichtige Diskussion. Also wichtig zum Beispiel, das Bundesverfassungsgericht abzusichern, damit jetzt nicht in so handstreichartig da RichterInnen ausgewechselt werden können. Aber gleichzeitig muss man zu dieser Diskussion sagen, die ist wichtig und es ist wichtig, um Zeit zu gewinnen, aber die wird uns nicht retten. Also einfach nur Institutionen stärker nochmal rechtlich zu verankern, hilft nicht gegen einen dauerhaften Rechtsruck. Also das ist ein Element, aber ich glaube, zu sehr fokussieren darauf darf man sich.
Ja, das ist jetzt, also sind jetzt schon zwei wichtige Bereiche, die du genannt hast. Also einmal Innenministerium und Justizministerium. Ich glaube, im Buch schreibst du auch, dass auch Genderpolitik natürlich ein wichtiger Ansatzpunkt wäre. Und das sieht man ja jetzt auch schon total bei diesen ganzen Gender-Diskussionen ja sowieso, aber auch im ganzen Familien- und Frauenbild der AfD, dass sie da auf jeden Fall auch großen Änderungsbedarf sehen. zum Status quo. Und wir können jetzt mal im Szenario ein bisschen weitergehen. Wir stellen uns jetzt mal vor, Sie haben praktisch diese Ministerien bekommen. Die CDU darf weiterhin den Landeschef stellen, aber Sie bekommen diese Ministerien. Was würden Sie denn dann machen?
Innerhalb Ihrer Geschäftsbereiche die Zügel anziehen. Also ein wichtiger Hebel und vielleicht sogar der wichtigste ist natürlich der Geldhahn. Also wenn ich über ein Ressort verfüge, dann kann ich auch in vielen Bereichen mit darüber entscheiden, wie denn Geld ausgegeben wird, wie die Infrastruktur im Lande bearbeitet wird. Und das bedeutet zum Beispiel im Bereich Familie und Soziales, dass so ein Ressort dann entscheiden kann, wer wird denn gefördert. Oder auch im Gesundheitsministerium. Also kriegen denn die Frauenberatungsstellen oder die Schwangerschaftsberatungsstellen, kriegen die denn eigentlich noch Geld? Wie ist es mit den Jugendzentren und den Verbänden der Jugendarbeit? Bekommen die noch Geld? Und wer bekommt vielleicht stattdessen Geld in Zukunft? Und wir haben in all diesen Strukturen, und das wissen sicher alle ZuhörerInnen, die da sowieso tätig sind, in der Regel bisher Finanzierungsmodelle, die sehr kurzfristig sind, die einjährig sind. Also wir haben jetzt ja über einen Jahreswechsel, über den letzten eine Haushaltssperre gehabt in Deutschland, wegen dieses verheerenden Bundesverfassungsgerichtsurteils zum Klima- und Transformationsfonds. Und das hat dazu geführt, dass im Bereich der Rechtsextremismusarbeit, der Demokratiearbeit, Ende Dezember deutschlandweit wahnsinnig viele Leute nicht wussten, ob sie in 2 Wochen noch einen Job haben, weil diese Finanzierung grundsätzlich nur über ein Jahr passiert. Da hält man die Träger an sehr kurz alleine, will auch nicht zu viele Versprechen abgeben. Und diese einjährigen Finanzierungsmodelle führen natürlich dazu, dass wahnsinnig viele Leute aus dem Bereich abwandern, weil die keinen Bock mehr haben darauf, so eine Unsicherheit zu haben. Und das führt dazu, dass, wenn jetzt ein Minister in den Bereich reinkommt, einfach sagen kann, okay, das führen wir jetzt nicht weiter. Vielleicht gar nicht unbedingt, weil er sagt, wir geben den Vertrag auf, sondern er sagt dann, oh, da gab es Unregelmäßigkeiten bei der Abrechnung, das müssen wir jetzt nochmal vertieft prüfen. Wir haben jetzt hier diese 5 Rückfragen und bevor die nicht kompliziert beantwortet wurden, finanzieren wir erstmal nicht weiter. Also wir machen einen Finanzierungsstopp. Ja, und das sind dann eher so die subtilen Modelle und dann findet man vielleicht diesen einen Träger, wo dann eine Geschäftsführerin sich blöd auf Instagram geäußert hat, das skandalisiert man. Und sagt dann, oh, dieser Verein kriegt erstmal gar nichts und alle Vereine im Umfeld auch nicht. Und das ist dann so die nächste Taktik, glaube ich, an den Geldhahn zu gehen und dann ganz stark auf Skandalisierung zu gehen. Und das macht die AfD jetzt ja in Opposition schon immer fachlicher und immer ausgetüftelter, einzelne Fälle zu skandalisieren, darüber dann eine Grundsatzdiskussion loszutreten, die über etablierte Medien zu spielen, wo dann Union und FDP mit raufgehen. Und wenn wir dann so eine Skandalisierungszirkel haben, kann das dazu führen, dass wir grundsätzlich einfach eine Atmosphäre schaffen, in der Demokratieinitiativen es deutlich schwerer haben als bisher.
Wir haben ja in unserer letzten Folge mit Polylux gesprochen, die ja letztendlich als Initiative genau versuchen, da so ein bisschen vorzusorgen, indem sie sagen, wir müssen irgendwie demokratische Initiativen besonders in Ostdeutschland müssen sich irgendwie unabhängig machen von staatlicher Förderung, eben weil diese Gefahr der Machtübernahme der AfD da so stark ist. Und wo man jetzt so direkt spenden kann, um eben so ein bisschen diese Initiativen robuster zu machen. Und zu dem, was du gerade gesagt hast, mit an den Geldhahn rangehen, das ist ja tatsächlich auch eine der Strategien der AfD, die jetzt sogar schon in Oppositionszeiten eben extrem erfolgreich ist, dadurch, dass sie immer wieder es schaffen, über Klagen an die Gemeinnützigkeit von Initiativen ranzugehen und die abzuerkennen und damit eben auch in Schwierigkeiten zu bringen, und dem wäre natürlich irgendwie nochmal viel mehr Tür und Tor geöffnet in dem Moment, wo sie da die Macht übernehmen. Genau, aber vielleicht nur so viel jetzt zum Thema Geldhahn. Was sind denn noch so andere Ansatzpunkte, die die AfD dann in ihren Ressorts hätte?
Also wir stehen jetzt rein, okay, jetzt werde ich sehr verwaltungsnerdy, aber wir stehen jetzt rein demografisch an einem sehr interessanten Punkt in Deutschland. Die ganzen Boomer gehen in Rente. Wir werden in den nächsten Jahren einen enormen Personalbedarf, also haben wir jetzt schon, aber einen noch stärkeren Personalbedarf in der Verwaltung bekommen. Und schon jetzt, also gerade wenn es irgendwie um bestimmte Stellen gibt mit Nachwuchsproblemen, schreien Verwaltungen überall in Deutschland, dass sie niemanden mehr finden. Und wenn eine AfD Ministerien übernimmt und damit auch die Personalbesetzung mit beeinflussen kann, dann steht natürlich zu befürchten, dass die darüber Gleichgesinnte in die Verwaltung bringen können und die durch die Spezifika des deutschen Beamtenrechts dann eben auch nicht mehr so schnell weggehen. Also die Erfahrung so aus den USA oder so, da kommt ein neuer Präsident, vorher demokratisch, jetzt republikanisch, die tauschen erstmal alles aus. Das gibt's so in Deutschland nicht, weil man in Deutschland nur die Spitzenposten einfach so austauschen kann. Was man aber machen kann, ist, dass man eben versuchen kann, durch längerfristige Stellenbesetzung die Farbe von Behörden zu ändern und eben langfristig zu beeinflussen. Und es steht zu befürchten, dass das sehr stark passiert und dass dann innerhalb der Verwaltung ein starker Druck ausgeübt wird auf die Beschäftigten, auf die Beamtinnen, in einem bestimmten Sinne zu handeln. Also Beamtinnen haben ja immer einen Ermessungsspielraum, kommt ein bisschen auf den Bereich an, aber das sehen wir ja gerade bei den Ausländerbehörden oder bei den Jobcentern sehr stark. Und da kann man dann ermessenslenkende Weisungen machen. Also kann schauen, okay, ihr habt hier als einzelne Sachbearbeitung diesen Ermessensspielraum, entscheidet immer so und schaut immer genau auf dieses Kriterium und macht immer das. Und das wird dann auch sehr diffus, weil es da wirklich an die Sachbearbeitungsebene geht, die dann so einen gewissen Raum für Willkür eben auch öffnet. Und wenn da eine klare Linie aus einem Haus vorgegeben wird, dann ist zu befürchten, dass sich tatsächlich sehr viele Menschen danach richten und dann eben so in den normalen Erleben der Verwaltungsakte sich sehr viel ändert. Das ist dann die Frage von, wer kriegt einen Kita-Platz und wer nicht? Und das ist die Frage von, wer kriegt eine Aufenthaltsgenehmigung und nicht? Und natürlich alles, was mit dem Staat zu tun hat, da ist eine ganze Menge möglich, ohne dass sich jetzt ein Gesetz ändern müsste.
Das heißt, da geht's wirklich dann im Grunde um die Bereiche, ne, Personal auszutauschen. Und da schreibst du ja auch in deinem Buch, das fand ich auch sehr interessant, dass ja, gibt ja auch diese, zum Ende von Legislaturen auch nochmal diese Verbeamtungsoffensiven der regierenden Parteien, die dann versuchen, ihre ganzen Leute, die sie in der Regierungszeit ins Ministerium geholt haben, da wirklich auch dauerhaft zu installieren.
Ja, das heißt Operation Abendsonne. Warum auch immer, so ein schöner Begriff auf jeden
Fall. Das klingt auch ein bisschen nach Lebensende, ehrlich gesagt. Aber anyway, auf jeden Fall, das fand ich auch total interessant und dass das ja auch andere Parteien jetzt schon offensiv machen, dass sie versuchen, ihre Leute in bestimmte Ministerien zu kriegen, die sie besonders wichtig finden. Und dass die AfD dann aber natürlich auch machen würde. Und dass man da wirklich sich ja auch wirklich so ganz langfristige Weichen stellen.
Ja, ich finde irgendwie da auch ganz interessant, dass je stärker die AfD wird, desto eher, denke ich, wird es auch so kommen, dass es eben auch einfach so Karrieristen gibt, die das als einen Karriereweg für sich sehen, sich da irgendwie parteipolitisch so einzuordnen und dann über dieses Ticket reinzukommen. Also ich glaube, das ist eben, lange gab es ja diese Ächtung der AfD ganz stark und niemand, der Karriere machen wollte, als Beamter zum Beispiel hätte diesen Weg gewählt, irgendwie Parteibuch sich zuzulegen und irgendwie nach außen zu tragen, dass er irgendwie der AfD politisch nahesteht. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir in der Hinsicht gerade so eine Art Kipppunkt erleben, wo man sieht, okay, das wird praktisch jetzt eine politische Kraft, die stark ist in Deutschland und sich institutionalisiert und die aber einen riesigen Bedarf hat an parteipolitisch treuen Beamten, sage ich mal. Und dass dann eben die Leute, die das einfach aus rein karrieristischen Gründen auch für sich irgendwie als so eine Strategie wählen, auch nachkommen werden.
Ja, also im Bundesinnenministerium, da hat mir ein leitender Beamter gesagt, sie dürfen nicht erwarten, dass es sehr viele Helden gibt in diesem Ministerium. Und das, glaube ich, so als Grundverständnis davon ist ganz, ganz hilfreich. Es ist grundsätzlich so gerade, dass man die Auswirkungen einer möglichen AfD-Machtübernahme jetzt schon sieht, vielerorts. Also es gibt so eine Art Foreshadowing. Ich weiß nicht, was genau deutsche Begriff ist, das Vorschatten. Nee, ich weiß es nicht. Quasi so eine Art vorauseilender Gehorsam. Das habe ich jetzt viel aus Brandenburg gehört, zum Beispiel so von kleinen Innis, dass da Leute in der Verwaltung sich dann eben nicht mehr mit denen auf einen Austausch treffen, weil man nicht will, dass das aktenkundig wird, weil man ja nicht weiß, was ab September da ist. Und wer da dann an der Macht ist und ob das nicht vielleicht dann zu persönlichen Nachteilen führt. Das heißt, allein so eine Möglichkeit der AfD-Regierungsbeteiligung führt eben schon zu einer Verhaltensänderung im Jetzt. Und das, glaube ich, sowieso ein sehr, sehr wichtiges Motiv in der Analyse von der AfD. Die Frage, was passiert denn schon allein dadurch, dass es die Möglichkeit gibt? Und dann muss die AfD vielleicht noch gar nicht in so einer Position sein, sondern kann allein schon von außen durch diese Drohung der Beteiligung ganz viel ändern.
Sorry für die kurze Unterbrechung. Du hörst den Was-Tun-Podcast. Wir senden unabhängig, werbefrei und für alle einmal im Monat. Damit das auch in Zukunft so bleibt, sind wir auf eure Unterstützung angewiesen. Falls du noch kein Fördermitglied bist, kannst du mit nur ein paar Klicks Was tun und Dissens im Doppelpack unterstützen. Alle Infos dazu findest du in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß beim Weiterhören.
Ja, voll, das also sieht man ja, finde ich, also auf Landesebene finde ich das echt immer erschreckend zu hören, jetzt gerade auch aus Brandenburg, weil da ist ja eigentlich von den Ausländern noch so mit am unwahrscheinlichsten, dass es tatsächlich eine Regierungsbeteiligung gibt. Aber ich finde, das merkt man so diskursiv ja auf jeden Fall auch schon in der Bundesregierung total, also dass ja alle versuchen, diesen Migrationsdiskurs so mitzunehmen und damit irgendwie der AfD den Wind aus den Segeln zu nehmen, wo man weiß, dass es auch nicht klappt, aber dass man eigentlich da ja schon total diese Diskursverschiebung sich auch schon als konkrete Politik dann am Ende niederschlägt. Und das fand ich jetzt auch ganz interessant in dem, was du eben gesagt hast, gab es auch schon mal so einen Moment, wo ich so dachte, ja, das sind erstmal diskursive Verschiebungen und sie braucht man an ganz vielen Stellen auch. Also auch die Diskurse, die jetzt schon laufen über schwarze deutsche Menschen, was für Gefahrenpotenziale von denen ausgehen würden angeblich und so, die man erstmal jetzt schon installieren muss, um dann später auch Politik in dem Sinne machen zu können. Und dass man das halt genau halt schon sieht, dass das im Grunde schon losgeht und schon seine Schatten vorauswirft. So sagt man wahrscheinlich auf Deutsch.
Ja, ich fand vor allem, also jetzt in dem Europawahlkampf gab es so ein Parteiplakat, was dieses Foreshadowing jenseits der parteipolitischen Grenzen, finde ich, schon extrem sichtbar gemacht hat, nämlich von der FDP und Agnes Strack-Zimmermann, wo die eben draufgeschrieben haben, Migration steuern, sonst tun es die Falschen. Also wo letztendlich überhaupt nicht mehr gesagt wird, wir wollen eine andere Migrationspolitik machen als die AfD, sondern wir wollen sie lieber machen, aber substanziell machen wir genau dasselbe. Und da sieht man eben schon auch, ich finde, bei so Diskursverschiebungen habe ich immer lange gedacht, so, ja, Diskurs, aber am Ende geht's ja wirklich um die Gesetze. Und da sieht man jetzt, wie das so richtig stark zusammengreift, wie der Diskurs am Ende auch die Regierung beherrscht, der die AfD nicht angehört irgendwie.
Ja, genau. Und da würde ich als Betroffener auch sagen, ich will viel lieber von der FDP abgeschoben werden als von der AfD. Ja, also, ne, das ist natürlich zynisch, aber es ist schon so ein bisschen die Frage, gerade bei dieser Übernahme der Agenda von rechts außen, inwiefern vielleicht auch ein Fokus zu sehr auf die AfD dann problematisch ist, weil man den anderen dann so viel durchgehen lässt. Ne? Und ich fokussiere mich bei sowas so gern auf Jens Spahn, weil der einfach so ein gutes Beispiel dafür ist. Wenn man sich anschaut, was Jens Spahn so jeden Tag fordert, also Bürgergeld abschaffen und Rente viel später und also Sozialstaat weg so ungefähr. Und der hat vor kurzem gesagt, die EU-Außengrenzen werden bald geschlossen. Was eine krasse Aussage ist so, EU-Außengrenzen einmal schließen komplett und man muss für Gewalt an den EU-Außengrenzen sorgen und so. Was in der Regel einfach so durchläuft, als halt eine Sache, die Jens Spahn fordert. Das wäre, glaube ich, alles noch was, wenn es aus Reihen der AfD käme, wo es eine Empörung gäbe. Also wenn die AfD jetzt sagt, EU-Grenzen machen wir komplett zu, dann würden sich Leute dagegen positionieren und würden sagen, Skandal, und wie kann der Höcke das sagen? Und dadurch, dass es aber diese Form der dann ja immer noch vorhandenen Brandmauer in den Köpfen nicht gibt gegenüber einem Jens Spahn und der CDU, können die halt einfach ein knallhartes Migrationsprogramm in ihr Wahlprogramm reinschreiben. Ohne dass es dann wirklich einen Aufschrei dagegen gibt, sondern das ist dann natürlich das viel stärkere und größere Einfallstor für so eine Normalisierung von AfD-Positionen. Wenn es eben nicht durch die AfD passiert, sondern durch andere Parteien.
Dann, wir haben jetzt lange darüber gesprochen, wie die Bedrohungsszenarien sind und wo es Gefahren gibt und was die Strategien der AfD wären. Wir können jetzt aber auch mal drauf gucken, was wir eigentlich dagegen tun können, weil damit beschäftigst du dich eigentlich die meiste Zeit über in deinem Buch. Und es gibt eine Gruppe, über die haben wir heute schon viel gesprochen. Das sind Beamte. Und ich fand es richtig interessant, weil ich irgendwie Beamte bisher aus linker und progressiver Perspektive auch immer eher so ein bisschen als ein Problem wahrgenommen habe, dass selbst wenn man irgendwo mal es schafft, eine progressive Staatssekretärin oder so unterzubringen, die dann manchmal auch einfach an der Verwaltung scheitert. Das ist ja aber eigentlich genau das, was du jetzt als praktisch als Hoffnung beschreibst.
Krise als Chance oder irgendwie sowas in die Richtung. Ja, auf jeden Fall. Also, ich finde, es gibt gerade auch einen sehr prominenten Fall, und ich habe Stark-Wetzinger, also die Bildungsministerin, schon angesprochen, in dem man sehr gut sehen kann, was passieren kann, wenn eine Verwaltung keinen Bock hat auf ihre Leitung. Also wir haben jetzt den Fall, ich fasse das vielleicht ganz kurz einmal zusammen, dass die Bildungsministerin nach einem offenen Brief von WissenschaftlerInnen zur Uni-Besetzung der FU Berlin intern hat prüfen lassen oder wer genau das war, ist jetzt gerade noch die große Frage, aber man kann davon ausgehen, dass die Ministerin daran irgendwie beteiligt war, hat prüfen lassen, ob diesen WissenschaftlerInnen Fördermittel entzogen werden können, ob strafrechtliche, dienstrechtliche Konsequenzen für die gibt. Und das sehen viele als einen Eingriff in die Wissenschaftsfreiheit ein oder einen möglichen Eingriff in die Wissenschaftsfreiheit, unter anderem auch innerhalb des Ministeriums. Und wir haben jetzt zum einen durch ein Leak und zum anderen durch Informationsfreiheitsanfragen, die wir gemacht haben, die interne Kommunikation im Ministerium dazu einsehen können und veröffentlicht. Und da sieht man sehr gut, wie sich die Beamtinnen gewehrt haben. Also zum einen gab es auf diese Prüfbitte erstmal, ich fand, überraschend deutliche Rückmeldungen von der Fachebene, die gesagt haben, nee, das sollten wir jetzt nicht prüfen, das passt so nicht. Und dann gab es so eine Reihe von interessanten Umgangsformen damit. Das eine war erstmal so eine Verzögerungstaktik, die man in einer E-Mail sieht, wo gesagt wird, ja, der Prüfauftrag, der ist jetzt irgendwie überhaupt nicht klar. Hier bis heute fertig machen können wir schon mal gar nicht. Jetzt schreiben sie uns erstmal auf, was genau sie wollen, so funktioniert das nicht. Nächster Schritt dann, die Vorgesetzten, die direkten Vorgesetzten mit ins Boot zu holen, also ein bisschen Verantwortungsdiffusion zu machen, zu sagen, okay, ich soll das jetzt prüfen, aber wer seid ihr denn eigentlich, sind doch meine Vorgesetzten, die mir den Auftrag geben, jetzt, ich nehme die mal in CC, die sollen jetzt erstmal was dazu sagen. Der nächste Schritt ist dann, die Zuständigkeit zu prüfen, das ist sowieso in Behörden ja das große Ding, wer ist denn eigentlich zuständig, und das Ergebnis ist, ich auf jeden Fall nicht, die anderen alle, und dann ist nicht so klar, wer diesen Prüfauftrag ausführen soll. Und dann, wenn man es irgendwann doch machen soll und wenn man es schriftlich hat, na, ganz wichtig, man will es schriftlich haben, damit man nicht selbst verantwortlich ist, schreibt man zurück, nee, das ist aus hiesiger Sicht fernliegend, dass das so sein könnte. Und das alles zusammengenommen sind schon mal so im Kleinen, glaube ich, Taktiken, die zeigen, dass Beamtinnen gar nicht einfach alles ausführen müssen. Also es ist jetzt nicht so, dass es die Weisung gibt, prüft das und dann müssen die das machen, sondern die haben Wege, das zu tun, damit umzugehen. Die können tatsächlich auch noch offener remonstrieren, so heißt das. Also wenn es einen rechtswidrigen Prüfauftrag gibt oder einen verfassungswidrigen Prüfauftrag, dann dürfen Beamtinnen das gar nicht umsetzen. Und das ist, glaube ich, gar nicht so bekannt. Aber wenn jetzt ein AfD-Innenminister sagen würde, hey, ihr sollt jetzt die Leute abschieben und man darf die nicht abschieben, dann müssen Beamtinnen das verweigern. Wenn sie es nicht tun, dann machen sie sich selbst möglicherweise eines Vergehens schuldig. Ne? Also man hat immer eine persönliche Verantwortung. Das ist eben auch eine Lehre des Beamtentums aus der Nazizeit. Und wenn das alles nicht funktioniert, dann gibt's natürlich Wege, die sind dann so im Graubereich. Gibt's die Möglichkeit zu leaken, das ist offensichtlich ja auch passiert. Also Whistleblowing als großes Thema. Das ist, glaube ich, sinnvoll, sich jetzt damit auseinanderzusetzen, wenn man in der Verwaltung ist. Wie kann man denn sicher Informationen nach außen tragen, damit es öffentlichen Druck gibt, damit man ein bisschen was über Bande spielen kann. Druck von außen ist super. Und wenn man dann irgendwie auch darüber nicht weiterkommt, dann kann man sich immer noch krank schreiben lassen. So, und als Beamtin ist man super abgesichert. Man kann erstmal ein paar Wochen krank sein, ohne dass das ein großes Problem ist. Solange ich krank geschrieben bin, wird meine Stelle auch nicht nachbesetzt und dann kann vielleicht auch niemand diesen Prüfauftrag übernehmen. Ne? Also all diese Wege gibt es auf jeden Fall. Das ist jetzt nicht die Lösung. Also ich will jetzt nicht sagen, wir vertrauen auf die Verwaltung, die wird das schon rocken. Aber es ist eben nicht so, dass eine Verwaltung automatisch umsetzt. Und eine Verwaltung kann enorm viel aufhalten, wenn sie denn nicht will. Und deswegen ist, glaube ich, die Vorbereitung auf solche Momente jetzt wichtig und vor allem auch ein Austausch innerhalb der Verwaltung. Hey, wer wäre denn wahrscheinlich mit mir in einem Boot? Weil EinzelkämpferInnen natürlich niemand sein will und soll. Es geht darum, gemeinsam dann irgendwie so ein Netzwerk zu bilden.
Ja, Krankschreibung als politische Aktion. Love it. Vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Ein Problem bei Beamten im Unterschied zu anderen Angestellten ist ja, dass sie nicht streiken können. Und in deinem Buch hast du dann aber so ein bisschen so einen kleinen Workaround dir überlegt, wie das eben doch möglich ist. Und du nennst das dann Bummelstreik. Also letztendlich das, was du gerade schon beschrieben hast, einfach auf Zeit zu spielen, immer wieder zu prüfen, keine Kapazitäten zu haben, nicht vor Ort zu sein, die ganze Leiter hoch und runter zu schicken und so. Und das fand ich auch tatsächlich nochmal eine sehr interessante, auch so zusammenfassend ein sehr interessantes Label für so eine Strategie, dass man sagen kann, okay, ihr könnt vielleicht nicht offiziell streiken, aber den Bummelstreik könnt ihr machen und den muss man euch auch erstmal nachweisen. Das ist nämlich gar nicht so leicht.
Genau. Dienst nach Vorschrift ist immer noch Vorschrift und auch da gilt auf jeden Fall, je mehr Leute das machen, umso effektiver. Also wenn ein komplettes Fachreferat alle Bummelstreik machen, dann wird's noch deutlich schwerer, als wenn 80% mitmachen und eine Person dann irgendwie
richtig engagiert dabei ist. Da fand ich aber auch sehr wichtig, was du gesagt hast, da hatte ich nämlich auch vorher drüber nachgedacht, dass man natürlich vorher schon mal gucken muss, wer jetzt dabei wäre. Weil das ist, glaube ich, was dann irgendwann ja immer schwieriger wird, noch rauszufinden, wer eigentlich wo steht, gerade wenn Leute schon so anfangen, den Kopf einzuziehen und es immer schwieriger wird, auch festzustellen, wo steht denn die Person eigentlich politisch, kann ich der vertrauen oder nicht, dass das eigentlich was ist, was gut ist, wenn man damit frühzeitig anfängt.
Genau, zumal man natürlich in so der Beamtenschaft in der Regel Leute hat mit Lebensmodellen, die gerne Sicherheit haben. Ne? Also das ist ja quasi im Beruf angelegt. So, also der Tausch, man darf nicht streiken, aber dafür hat man dann eine ganze Menge Rechte und hat irgendwie eine gute Gesundheitsversorgung und so weiter. Und das sind ja in der Regel Biografien von Menschen, die dann auch längerfristiger planen, die dann den Kredit aufgenommen haben und in 5 und in 10 und in 15 Jahren auf der Karriereleiter sein wollen, um dann das machen zu können. Das ist jetzt natürlich dann auch nicht unbedingt die beste Voraussetzung für einen revolutionären Geist. Umso wichtiger, glaube ich, ist es, sich jetzt darüber auszutauschen, weil gleichzeitig, und das ist einfach dieses Spannungsfeld, natürlich auch alle Beamten einen Eid geschworen haben auf die Verfassung. Und das, ja, ist vielleicht immer so ein bisschen Verfassungslyrik und man macht es ein bisschen feierlich, aber dann ist jetzt halt dann auch ein Moment da, wo man sich fragen muss, was heißt das denn konkret? Also was bedeutet denn so ein Eid und was heißt das in der Praxis? Wie wird da umgesetzt? Ist das jetzt sinnlos oder ist das tatsächlich was meine Arbeit beeinflusst?
Mhm. Mhm. Ja, Beamten als revolutionäres Subjekt, das ist auf jeden Fall ein richtiger Plot-Twist in linker Strategiedebatte. Aber ich glaube, die Beamten, über die wir jetzt bisher gesprochen haben, jedenfalls vor meinem inneren Auge, sind ja wirklich die Leute, die in der Verwaltung arbeiten oder in den Ministerien. Es gibt ja aber noch andere Beamte, also zum Beispiel Polizeibeamte oder Lehrer. Was ist denn mit denen? Wie können die sich da an diesem Widerstand aus der Beamtinnenschaft irgendwie beteiligen?
Es gibt natürlich Polizei- und Lehrergewerkschaften, die ja auch eine sehr interessante Organisationsform sind, weil sie zum einen für Beamtinnen zuständig sind, aber auch für Beschäftigte. Da müssen wir die, vielleicht ist das jetzt ein bisschen zu detailliert, aber da gibt's natürlich dann in der Angestellten, der Berufsform nochmal ein bisschen Unterschiede. Insbesondere bei LehrerInnen ist es so, dass die natürlich zusätzlich zu anderen Beamten nochmal den Bereich der Lehrfreiheit haben und der Wissenschaftsfreiheit. Und darüber würde ich sagen, mehr Legitimation nochmal in bestimmten Bereichen Nein zu sagen. Und wie ich das mitbekommen habe, auch in der Recherche für das Buch, gibt es innerhalb der GEW, also der LehrerInnengewerkschaft, der Bildungsgewerkschaft, große Debatten darüber, wie man sich jetzt gut vorbereitet, weil es natürlich diese kritischen LehrerInnen gibt, die auch solch einen Moment vorsehen und sich dann fragen, was machen wir denn, wenn ein Lehrplan geändert wird und wir im Geschichtsunterricht nicht mehr diese Vogelschissjahre nach AfD-Logik behandeln, sondern nur noch die großen Erfolge und vielleicht dann auch gesagt wird, dass nicht alle schlecht waren, die in der Waffen-SS waren oder ich weiß es nicht, ne? Also solche Anweisungen und auch da gibt es dann, glaube ich, gute Möglichkeiten, sich im Lehrerzimmer zu vernetzen und dann vielleicht so einen Lernplan einfach nicht umzusetzen. Und da haben wir dann wiederum, und da spiegeln jetzt auch sehr viele Leute, natürlich den Druck von außen über die Elternschaft, die dann möglicherweise AfD-Anhängerin ist. Und da dann die große Herausforderung, dass auch da, ja, ich will fast gebetsmühlenartig, wiederhole ich mich, auch da die Vernetzung dann wieder so wichtig ist. Ne? Also da eben gemeinsam zu schauen, sich darauf vorzubereiten, dass es möglicherweise diese Petz-Portale gibt von der AfD, wo sie einzelne LehrerInnen markieren wollen. Und aber klar zu machen, warum mache ich denn diesen Job? Warum will ich denn mit SchülerInnen umgehen? Was will ich vermitteln? Und wie kann ich das in einer bisschen widerständigeren Form?
Mhm. Und das ist ja eigentlich was dann schon den ganzen Bereich auch von Erinnerungspolitik irgendwie berührt, ne? Also, wo es ja einmal darum geht, an was für eine Geschichte erinnern wir uns. Und ich fand aber einen sehr interessanten Punkt in deinem Buch auch, dass es auch darum geht, wie man sich eigentlich an Widerstand erinnert, gerade auch während der Nazi-Zeit. Da sagst du, glaube ich, sowas Ähnliches wie, dass das praktisch ein Problem ist, wenn man immer nur über diese großen, glorifizierten Heldinnen und Helden spricht, dann irgendwie Sophie Scholl, die da Engelsgleis mit ihrem Bruder die Flugblätter verteilt oder Aschaffenberg, weil das so Leute sind, die total unerreichbar werden und wo vielleicht irgendwie manche Kinder, die als Vorbilder noch haben, aber wo dann eigentlich die meisten Erwachsenen werden, okay, so weit würde ich jetzt nicht gehen.
Ich bin nicht adelig, ja, dann kann ich anscheinend nichts machen. Ja.
Und Du sagst, da muss sich auch Erinnerungspolitik verändern. Wie glaubst du denn, kann Erinnerungspolitik noch besser dazu beitragen, dass Leute sich nicht nur ein Bewusstsein entwickeln, sondern sich auch ermächtigt fühlen, vielleicht Widerstand zu leisten?
Also natürlich ist das eine große Diskussion innerhalb der Erinnerungskultur. Und es gibt auch diese Bewegung, viel stärker auf den Widerstand im Alltag zu schauen. Also viel, viel stärker auch auf die Figuren, die in ihrer Situation näher dran sind am Alltag, den wir heutzutage haben. Und da finde ich eigentlich den Konflikt sehr passend in der Frage, auf wen wir uns vor allem beziehen, zwischen Stauffenberg und Georg Elser, der ja auch ein Attentat gegen Hitler versucht hat, deutlich früher, nicht erst als der Krieg verloren schien, sondern davor. Und der letztlich alleine gehandelt hat, ein Kommunist war, Handwerker, also jetzt auch nicht irgendwie Absolvent von irgendeiner riesigen Uni, was dann irgendwie unerreichbar scheint, sondern ein Mann, der hellsichtig gesehen hat, was kommen würde und versucht hat, Hitler mit einem Sprengsatz zu töten und auch nur knapp gescheitert ist. Und an den wurde sehr lange nicht erinnert, natürlich auch, weil er Kommunist war und man diesen kommunistischen Widerstand, ähnlich wie auch den jüdischen Widerstand, irgendwie nicht so haben wollte im großen Geschichtsbild. Aber den finde ich eine wahnsinnig inspirierende Figur, weil man sehen kann, da hat ein Mann einfach seine persönliche Verantwortung wahrgenommen. Und stärker auf solche Figuren zu schauen, aber auch dann eher auf den kleinen Widerstand des Tagebücherversteckens für jemanden, des Menschen Essen zustecken, des, ja, irgendwie zu schauen, wie man solidarisch im Kleinen sein kann und auch nicht zu verhehlen, dass Leute trotzdem Fehler haben. Also, dass es eben nicht diese perfekten Figuren gibt in der Regel, sondern Leute trotzdem vielleicht, ja, eine Person verraten, einer Person helfen. Und das ist natürlich viel schmerzhafter, weil es dann nicht diese schöne Erzählung ist von diesen Engeln, die alles toll gemacht haben, sondern eben Menschen sind, die ganz viel auch falsch gemacht haben. Aber die dann gleichzeitig dadurch, dass sie Fehler gemacht haben, uns auch zeigen, ja, die Verantwortung, die geht nicht weg. Es ist nicht so, dass ich einmal mitgemacht habe und danach raus bin aus meiner Verantwortung, sondern die Verantwortung, die bleibt einfach. Man muss immer was tun. Selbst wenn man nichts getan hat, muss man halt dann was tun.
Voll. Ein anderes Beispiel, was du da im Buch auch zitierst, ist ja auch das Ehepaar Hampel, die Vorlage sind für Hans Faller, das Roman Jeder stirbt für sich allein. Und ich habe die vor vielen Jahren gelesen und war damals total berührt irgendwie und beeindruckt. Und das ist ja so ein Ehepaar, die am Anfang auch überzeugte Nazis sind und dann stirbt, ich weiß gar nicht mehr genau, ob ihr Kind oder ihre Bruder im Krieg. Und dann fangen die an, so Postkarten zu schreiben. Und im Buch ist es so, dass man auch die ganze Zeit immer die Perspektive des Inspektors auch mitbekommt, der die sozusagen immer weiter einkreist. Und man weiß schon, sie werden es am Ende nicht schaffen. Und im Buch ist es auch so, dass gar nicht so viele Leute ihre Postkarten lesen, aber die trotzdem so wichtigen kleinen Widerstand leisten und vielleicht trotzdem ein paar Zweifel irgendwie sehen. Und bei denen ist das dann ja so, dass sie sich am Ende gegenseitig verraten. Also auch diese Unperfektheit irgendwie als Menschen da drin. Und gleichzeitig sind es halt auch Leute, ich meine, die beiden sterben jetzt auch im Buch, aber diese kleinen Widerstandsakte, das sind halt auch nicht immer die, die dann so märtyrerhaft sind, sondern es sind auch die, mit denen man vielleicht noch eine Chance hat, trotzdem zu überleben und sich nicht selber an Systemen auch ausliefern muss. Und das ist ja vielleicht auch was für Leute doch noch ein bisschen machbarer scheint, weil man hat ja noch persönliche Verantwortung. Nicht jeder möchte so einen Märtyrerinnenweg gehen, was, glaube ich, ziemlich normal ist, sondern Leute sind vielleicht eher bereit dazu, irgendwie auch Widerstand zu leisten, wenn sie das Gefühl haben, sie gehen ein gewisses Risiko ein, aber das, die Wahrscheinlichkeit, dass sie irgendwie da noch heil selber auch trotzdem rauskommen, ist auch noch relativ hoch.
Hallo, wir sprechen heute im Was-Tun-Podcast mit Arne Semsrott über sein neues Buch Machtübernahme, eine Anleitung zum Widerstand. Falls du Menschen kennst, die sich auch gerade die Frage stellen, was man eigentlich gegen eine immer stärker werdende AfD tun kann, dann schick ihnen doch jetzt einfach die Folge. Klick dafür jetzt einfach auf den Teilen-Button und verschick die Folge in deinem Messenger. Und jetzt viel Spaß beim Weiterhören. Ja, wir haben ja jetzt relativ lange gesprochen über letztendlich die Rolle der Beamten, jetzt bei der Erinnerungspolitik eben dann auch im Klassenzimmer. Vielleicht gehen wir noch mal ein bisschen weiter. Also ein weiterer wichtiger Akteur gesellschaftlich sind ja auch immer die Gewerkschaften. Im Unterschied zu den Beamtinnen können die streiken. Die Leute, die gewerkschaftlich organisiert sind und als Angestellte irgendwie an allen Stellen in der Gesellschaft letztendlich auch so ein bisschen den Laden am Laufen halten. Und da wäre für mich nochmal interessant zu hören, was für eine Rolle siehst du denn für die Gewerkschaften, gerade weil der politische Streik in Deutschland ja durch Streikrecht auch sehr stark begrenzt ist und letztendlich die, genau, also Linke setzen immer sehr viel Hoffnung in die Gewerkschaften und gleichzeitig dürfen die ja eigentlich nur im Rahmen der Sozialpartnerschaft bessere Löhne verhandeln. Was können die trotzdem tun?
Ja, ich glaube, es gibt sogar eine Dissensfolge dazu von vor ein paar Folgen. Es ist tatsächlich in Deutschland so, und das merke ich immer, wenn ich so in internationalen Gruppen darüber spreche, wie alle dann immer komplett überrascht sind, wie wenig Gewerkschaften in Deutschland dürfen. Es ist ja wirklich eine sehr besondere Situation über diese Sozialpartnerschaften in Deutschland, dass Gewerkschaften verhältnismäßig wahnsinnig brav sind. So.
Auch ein Relikt der Nazizeit.
Ja, tatsächlich, weil der zuständige Jurist, der in der Nazizeit so zentrale Formen des Nazi-Arbeitsrechts geschaffen hat, später Präsident des Bundesarbeitsgerichts war und in dieser Funktion so sehr zentrale Rechtsprechungen zu verantworten hatte, die zum einen Generalstreiks und zum anderen auch andere Formen von politischen Streiks als rechtswidrig eingestuft hat. Und da gab es in den 50ern wegweisende Urteile, die Gewerkschaften klargemacht haben, dass sie außerhalb von Tarifauseinandersetzungen, wenn sie da zum Beispiel zu Generalstreiks aufrufen, danach schadensersatzpflichtig sind. Und das war ein sehr cleverer Schachzug, um diese Gewerkschaften zu domestizieren in der Form, weil inzwischen Gewerkschaften deswegen sehr peinlich genau darauf achten, bei ihren Arbeitskampfmaßnahmen wirklich dann auch auf diese Tarifauseinandersetzung Bezug zu nehmen und jetzt nicht, in der Regel zumindest nicht allgemein dann irgendwie gegen die AfD zu demonstrieren oder für die Demokratie oder so. Und das ist natürlich ein großes Problem. Die eine Option oder das eine Schlupfloch in diesem Bereich ist, dass Streikrecht in Deutschland eben größtenteils ausgeformt ist über Rechtsprechung. Es also nicht dieses eine zentrale Streikgesetz gibt, das sagt, Generalstreiks sind illegal, sondern Rechtsprechung vom Bundesarbeitsgericht und inzwischen in einiger Form auch europäische Rechtsprechung. Und das bietet natürlich einen Angriffsvektor, um diese Rechtsprechung zu ändern. Also man muss jetzt nicht irgendwie ein neues Gesetz einführen. Könnte man auch machen. Man könnte auch ein Streikgesetz machen, wo dann drin steht, das ist erlaubt. Gibt's jetzt gerade keine Mehrheit für, würde ich sagen. Zumindest nicht nach den letzten Bahnstreiks, die ja auch so ein bisschen übertrieben hier überall besprochen werden. Sondern ich glaube, eine Diskussion, die innerhalb von Gewerkschaften stattfindet und die ich sehr unterstütze, ist eben die Frage, wie man politische Streiks und auch so eine Option auf einen Generalstreik möglicherweise über strategische Prozessführung versucht zu normalisieren. Also ich würde sagen, ist ein Uphill Battle, ist jetzt nicht irgendwie was, was man wahrscheinlich gut durchbekommt, aber welche Situationen man schaffen kann, in denen vielleicht ein kleiner politischer Streik als rechtswidrig eingestuft wird und dann würde man durch die Instanzen ziehen, um gut argumentieren zu können, warum in diesem Fall es aber zulässig ist, einen Streik zu machen. Und hey, also ich meine, wenn wir über eine AfD-Machtübernahme gehen, vielleicht muss man da manchmal auch einfach illegale Sachen machen. Ne? Also vielleicht reicht es dann nicht einfach nur darauf zu schauen, was ist jetzt rechtlich zulässig und was nicht. Vielleicht muss man eben auch schauen, was ist der richtige Weg, um die Demokratie zu retten. Und wenn es ein Generalstreik ist und der nicht zulässig ist, ja meine Güte, vielleicht macht man den halt trotzdem.
Wenn man dafür die Mehrheit dann an den Gewerkschaften noch findet. Also ich meine, das ist ja zumindest die Bedingung dafür, dass man erstmal davon ausgeht, dass die Gewerkschaften stabil bleiben, wo es in einigen ja sehr gut aussieht, aber es in anderen auf jeden Fall auch schwieriger ist. Weil, wie du gesagt hast, diese 20-30% gibt's halt mehr oder weniger überall.
Dann kommen wir vielleicht noch zu der nächsten Gruppe an Leuten, die ja viel tun können gegen die Machtübernahme der AfD. Und zwar Parlamentarier. Wir hören aus unserer Hörerschaft auch immer wieder, dass sich Leute in Parlamenten engagieren. Es gibt ja einerseits den Bundestag, aber nicht nur den Bundestag, sondern auch noch Landesparlamente, Kommunen und überall sind Leute aktiv. Und was sind denn Sachen, die die Leute jetzt in der Zeit, die noch bleibt, bevor die AfD über 33% kommt, was die tun können, um ja Demokratie von unten vielleicht auch zu schützen?
Wo fange ich an? Also was mir wichtig ist, wovon ich ganz viel ausgehe, und ich glaube, das hatte ich am Anfang schon ein bisschen beschrieben, ist, dass mir daran gelegen ist, jetzt nicht einfach Optimismus zu verbreiten und zu sagen, alle können was tun und yeah, let's do it, weil mich das persönlich nicht abholt. Ich komme eher aus so einem Gefühl der Verzweiflung und der Ohnmacht
Und ich glaube, für mich ist auch wichtig, zumindest für mich, das anzuerkennen und zu sagen, das ist okay. Es gibt ganz viel Grund dafür. Und es ist auch tatsächlich bedrohlich. Und dann aber zu merken, dass es so vielen Menschen auch so geht und über eine Form der gemeinsamen Trauerarbeit damit einen Umgang zu finden, der dann wiederum Stärke und Rückhalt einander vermittelt. Das vielleicht so als Basis des Ganzen. Und wenn ich mir anschaue, was Leute machen, dann gibt mir das eigentlich am meisten Hoffnung. Also ich tendiere bei mir dazu und ich sehe das bei anderen, dass wir oft so schauen, was kann man jetzt Neues, Großes machen? Was ist das neue Projekt, was wir uns ausdenken können? Und ich glaube, das brauchst du eigentlich gar nicht unbedingt. Also es gibt so wahnsinnig viel, was Leute machen. Und ja, viele von denen sind in eurem Podcast. So, ich glaube, den kann man sich anschließen. Da kann man mitmachen. Wenn man die Zeit nicht hat, vielleicht hat man zu viel Care-Arbeit und kann das nicht machen. Vielleicht hat man aber Geld, kann man ihm Geld geben. So, das ist ja nicht nur finanziell etwas, was was ändert, sondern es ist auch eine Anerkennung, die, glaube ich, ganz viel ändert. Und dann, wenn man die Ressourcen dafür hat, mitzuarbeiten, und das bedeutet, in Kommunalparlamenten sich aufstellen zu lassen. Also ja, ich habe gut reden, ne? Ich mach's nicht, aber ich glaube, wenn man den Eindruck hat, so in der direkten Umgebung was machen zu wollen, ist das ein sehr guter Weg. Und was mich viel beschäftigt, ist die Frage, wie man die für mich zumindest gefühlt verlorene Verbindung zur etablierten Politik wieder rausholen kann. Also wir hatten im Januar diese größten Demokratieproteste, zumindest in der BRD, seit Ewigkeiten, seit Jahrzehnten vielleicht überhaupt. Und wenn man sich fragt, was ist denn da konkret draus passiert? Ich glaube wirklich nichts. Also ich glaube konkret so als irgendwie Maßnahme ist nichts passiert. Und das finde ich wirklich erschreckend, dass niemand so richtig ernsthaft versucht hat, das als Rückenwind zu nehmen, um zu sagen, okay, wir machen jetzt endlich mal ein Demokratiefördergesetz. Das Demokratiefördergesetz, was irgendwie eine langfristige Infrastruktur für Demokratieprojekte bieten würde. Dass das Gesetz ist, weil es am längsten im Bundestag liegt. Kein Gesetz wird länger beraten gerade als das. Dass man nicht das wenigstens mal durchgedrückt hätte, dass man nicht einen AfD-Verbotsantrag endlich mal angefangen hätte. Hatte ich die Frage mit Felix Korb, der findet das so mittel, aber vielleicht hat er ja inzwischen seine Meinung auch ein bisschen geändert. Aber irgendwie wie diese Prozesse anzufangen und da einen Druck zu machen, weil ich den Eindruck habe, der Ernst der Lage wird nicht wirklich erkannt an den Stellen, die dafür zuständig sind. Und grundsätzlich, glaube ich, geht es ganz viel darum, Räume zu schaffen. Es gibt eigentlich viel linke Politik der 90er, an die man sich zurückerinnern kann. Also so die autonomen Zentren, die es ja auch vielerorts immer noch gibt, die kulturellen Räume, die Freiräume zu schaffen und zu stärken und neu aufzubauen, um öffentlich sichtbar zu sein, um Leuten Raum zu geben, in dem sie sichtbar sein können und in dem sie Stärke sammeln können. Und von dem aus man dann agieren kann, ist, glaube ich, total wichtig. Das sind analoge Räume, das sind aber genauso digitale Räume. Also sowas Simples wie in der Wikipedia mitschreiben, glaube ich, auch total wichtig, weil es da darum geht, auf welche Informationen haben denn alle Zugriff und welche finden sie schnell in ihrem Engagement, in ihrem demokratischen Engagement. Und da gibt's wirklich sehr viele unterschiedliche Wege, daran teilzuhaben. Mhm.
Ja, beim Demokratiefördergesetz, das Bescheuertste, was ich da in letzter Zeit zu gehört habe, und ich glaube, es war tatsächlich auch das Letzte, waren die Bedenken der FDP gegenüber diesem Gesetz, weil sie gesagt haben, wir leben ja in einer repräsentativen Demokratie. Das bedeutet, die Leute, wenn sie sich beteiligen wollen an der Demokratie, dann sollen sie wählen, und Berufspolitiker praktisch machen dann die Arbeit für sie, und deswegen können sie da nicht zustimmen, dass praktisch Geld jetzt an irgendwelche Initiativen gegeben wird, die nicht parlamentarische Arbeit machen. Also das denkt man wirklich so, oh Gott.
Das ist also wirklich so Neoliberalismus und Dienstleistungsgesellschaft am Limit.
Ja, ja.
Es ist Margaret Thatcher's There is no such thing as society. Ja. Na, es gibt nur Individuen und nichts darüber hinaus.
Krass. Ja. Richtig krass. Aber ich finde, da habe da auch gerade mal drüber nachgedacht, dass das Demokratiefördergesetz, wenn ich mich nicht irre, liegt das ja auch im Familienministerium. Das ist ja für diese ganzen Sachen zuständig. Und es ist ja auch einfach so ein Ministerium, was so krass überladen ist mit allem, was irgendwie Gesellschaft, aber nicht weiße Männer ist. So, und dass die eigentlich einfach zu viele Sachen haben, die gerade machen müssen, weil es ja auch noch die Kindergrundsicherung gibt, diese ganzen Elterngeldsachen, dann soll bei denen immer gekürzt werden. Und so, das ist, glaube ich, ehrlich gesagt auch, warum es für die AfD ein richtig interessantes Ministerium ist, wenn man da echt am Ende ganz schön viele Bereiche auf einmal kriegt und steuern kann. Aber da liegen halt auch diese ganzen Demokratiesachen, und es ist deswegen irgendwie auch nicht so erstaunlich, dass die nicht vorankommen. Aber es ist auch die Frage, warum die eigentlich nicht im Innenministerium sind.
Ja, wenn wir jetzt irgendwie auch letztendlich ja schon so ein bisschen bei der Frage sind, was kann eigentlich jeder und jede tun gegen die Machtübernahme, dann ist das vielleicht auch ein Punkt, wo man nochmal sprechen kann über dieses Bündnis Widersetzen. Es ist ja ein recht neues aktivistisches Bündnis, was jetzt gerade zum Beispiel beim AfD-Parteitag in Essen sich dort vor Ort dagegen stellt und eben damit in der Öffentlichkeit zeigen will, diese Leute, die unsere Gesellschaft spalten wollen, sind hier nicht erwünscht. Wie siehst du denn solche Ansätze, also praktisch da vor Ort präsent zu sein und zu versuchen, das zu blockieren?
Das ist genau das, was ich davor versucht habe zu beschreiben, das ist der Kampf um die öffentlichen Räume, also total zentral. Ich glaube, das ist wahnsinnig wichtig, weil es da darum geht, in der Öffentlichkeit irgendwie Position zu beziehen, wie eine Gesellschaft aussehen soll und wie nicht. Und dieser drohenden Normalisierung der AfD entgegenzuhalten. Und ich glaube, solange man Trouble macht, solange man in einer Form zeigt öffentlich, dass man nicht einverstanden ist, solange ist auf jeden Fall nicht vorbei. So. Und deswegen glaube ich, ist das total wichtig, da unbequem zu sein und genau sowas wie dieses Bündnis zu machen.
Mhm. Cool. Ja, wir haben heute jetzt ja richtig viel über die Frage, was tun, gesprochen. Nicht nur ganz am Ende, sondern auch schon über die ganzen vielen verschiedenen Ansätze, vor allem auch, was einfach die verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen angeht. Und ich finde, wir haben da echt, oder du vor allem hast da ein sehr breites Bild irgendwie gezeichnet. Und ich bin richtig gespannt, auch wie die Diskussion weitergeht und wie vielleicht auch noch weitere Reaktionen auf dein Buch aussehen werden. Und leider bleiben wir auf jeden Fall dran. Vielen Dank erstmal an dich für das Gespräch.
Dankeschön, vielen Dank. Ja, also vielleicht dazu noch kurz, von jedem Buch geht 1 Euro ans Netzwerk Polylux, weil ich glaube, dass die ganz viel von dem tatsächlich tun und das ist mir wichtig. Und ich merke das jetzt schon so bei Lesungen, die ich mache, wie gut darüber Räume geschaffen werden, wo Leute Verbindungen suchen. Und das finde ich total schön, weil ich darüber merke, wie viel tolle, kreative, schöne Sachen so viele Leute machen. Und das gibt mir total viel Mut.
Cool. Verbindung schaffen ist ein sehr gutes Stichwort noch für uns. Wir wollten nämlich noch mal einmal Werbung machen in dieser Folge für die Re-Campaign. Das ist eine Konferenz für Menschen, die Kampagnenarbeit machen. Und Valentin und ich werden da eine Session gemeinsam moderieren, bei der es genau darum geht, rauszufinden, was eigentlich ganz viele verschiedene Akteure schon gegen rechts tun, was da gute Strategien sind und wo es vielleicht aber auch noch Lücken in der Bewegungslandschaft gibt. Und wir laden euch ganz herzlich ein dazu. Den Link findet ihr in den Shownotes. Und ihr werdet dort vielleicht sehen, dass der Preis für eine normale Teilnahme ziemlich hoch ist. Wenn ihr in einem aktivistischen Setting unterwegs seid, dann gibt es aber auch reduzierte Tickets. Dann schreibt einfach an die Re-Campaign und weist darauf hin, dass ihr über den Podcast was tun kommt. Und dann finden sie da eine gute Lösung.
Genau, progressive Bündnisse ist letztendlich so ein bisschen die Überschrift, unter der das Ganze steht. Und wir würden uns mega freuen, da einige von euch auch zu sehen und letztendlich gemeinsam diesen Weg, den Arne jetzt ja auch schon beschrieben hat, von man setzt sich zusammen und überlegt, was kann man noch machen, auch wenn einiges sehr finster aussieht, diesen Weg irgendwie gemeinsam zu gehen und zu schauen, ja, was tun.
Und doppelte Calls soll man zwar natürlich nicht machen, aber der zweite geht natürlich dahin, kauft euch Arnes Buch und lest es und guckt dann, was ihr davon umsetzen könnt.
Und wenn ihr es nicht lesen wollt, verschenkt es.
Oder leitet es euch aus der Bücherei, auch das geht.
Das stimmt, man kann auch bei der Bücherei ja sagen, was für Bücher man gerne lesen würde und dann kaufen wir die ein.
Dann vielen Dank, Arne, dass du zu Gast warst und
bis bald.
Ja, bis bald. Dankeschön für die Einladung.
So, da sind wir wieder und wie nach jeder Folge sitzen Inge und ich jetzt noch ein bisschen zusammen und versuchen so ein bisschen die losen Enden einzusammeln. Davon gibt es bei dieser Folge gar nicht so viele, weil Arne in dem Gespräch ja schon super viele der Strategien gegen die AfD in der Regierung sehr explizit gemacht hat und wir das deshalb jetzt gar nicht nochmal alles wiederholen müssen, sondern wir versuchen wirklich jetzt vielleicht in so einem kurzen Ritt durchs Gespräch einfach nochmal die wichtigsten Punkte aufzunehmen, was wir so mitnehmen oder was vielleicht für uns noch offen geblieben ist. Ich glaube, der erste Punkt, der für mich irgendwie so sehr oben aufliegt, ist der, dass selbst wenn die AfD regiert, alle noch was machen können. Und alle bedeutet nicht nur AktivistInnen, die irgendwie sehr viel Zeit in Politarbeit stecken, sondern der Widerstand gegen die AfD in der Regierung, der spielt sich eben ganz viel im Alltag ab und die unterschiedlichsten Gruppen können aktiv werden und im Kleinen wie im Großen Widerstand leisten.
Ja, voll. Das fand ich auch einen richtig wichtigen Punkt, von dem Anne auch zu Beginn praktisch ausgeht, dass diese Wahlanalysen und diese ganzen Szenarien und so immer davon ausgehen, dann regiert die AfD und dann kommt der Faschismus. Und dass es in Wirklichkeit natürlich ein viel langsamerer Prozess ist, wie man das ja auch schon in den USA und in Italien und Polen jetzt sehen kann. Und dass man in diesem Prozess ganz schön viel machen kann. Und ich finde, gerade so mit dem Blick auf die USA und auf Polen kann man ja auch sehen, die können auch nach einer Legislatur wieder abgewählt werden. Und wichtig ist halt, dass man dann in der Zwischenzeit schafft, dass sie nicht zu viel kaputt machen können. Und da zielen ja viele von den Strategien, die Arne so nennt, auch drauf ab, nämlich erstmal zu verlangsamen. Und eine Gruppe, das fand ich total spannend, die er da besonders hervorhebt, sind halt Beamte.
Ja, das ist ein Stück weit überraschend und originell. Die Beamten sind ja sonst nicht die Leute, die man jetzt so als Speerspitze des antifaschistischen Widerstandes sieht. Aber ja, Arne sagt eben, die Leute sind ganz zentral, wenn es darum geht, ja, wie viel eine Regierung mit AfD-Beteiligung umsetzen könnte.
Voll, weil die da einfach viel Ermessensspielraum haben. Und da haben wir jetzt viel drüber gesprochen im Gespräch. Ne? Es gibt diese ganzen Verzögerungstaktiken, Zuständigkeitsfragen, Krankschreibungsmöglichkeiten. Da gibt's wirklich ganz schön viel. Wer Beamtin ist und da mehr wissen will, kann das natürlich auch im Buch nochmal deutlich ausführlicher nachlesen. Aber das fand ich total spannend, auch weil diese Verzögerungstaktiken ich immer eher so als konservative Strategien wahrgenommen habe, die ja sonst auch oft progressiven Vorhaben entgegenschlagen. Dass wenn man mal irgendwo eine progressive Staatssekretärin, Ministerin und so weiter hat, dass dann oft sich die Verwaltung ganz schön querstellen, Sachen umzusetzen. Und dass aber jetzt in diesem Fall, wo eine rechtsextreme Partei regiert, man sich genau dieses konservative Element eigentlich auch selbst zunutze machen kann.
Mhm. Voll. Und was ich auch ganz interessant fand, selbst da, wo die Beamten nicht so widerständig sind, wie wir und wie auch Arne sich das wünschen, gibt es natürlich auch aus der Zivilgesellschaft da Möglichkeiten, die Prozesse noch stark zu verlangsamen. Und da ist eben so dieses Credo Klagen, Klagen, Klagen. Je mehr Prozesse da laufen, desto mehr Unsicherheit haben PolitikerInnen, wenn sie versuchen, da Veränderungen durchzusetzen. Und dadurch kann man auch, selbst wenn man selber nicht in den Verwaltungen sitzt und da Widerstand leisten kann, einfach da Prozesse lahmlegen.
Mhm, voll. Und dann fand ich aber auch, da würde ich jetzt den Bogen nochmal zu der Erinnerungspolitik schlagen, wirklich auf den Blick auf Menschen in der Zivilgesellschaft, was wir ja de facto irgendwie alle sind. Und dass es da ganz viele verschiedene Möglichkeiten auch für Widerstand gibt, total wichtig. Also, dass man sich da dann auch nicht nur ausrichtet an so den großen Heldinnen und Märtyrern, die für viele Leute total unerreichbar sind, sondern dass man dann da wirklich auch guckt, dass man jetzt auch schon im Unterricht zum Beispiel so präventiv mehr auch an die erinnert, die so kleine Widerstandsmomente geleistet haben und die vielleicht auch als Figuren viel, viel ambivalenter sind, weil sie auch schlechte Sachen gemacht haben. Und dass man aber sich mit denen irgendwie mehr auseinandersetzt und damit auch mehr Vorbilder schafft oder Identifikationsmöglichkeiten vielleicht für Leute, dass man in so einem Moment auch ganz viele kleine Widerstandsmomente haben kann. Also zum Beispiel eine Lehrkraft, die halt nicht nur, wie das dann in so einem AfD-Lehrplan stehen würde, an die Siege der Reichsarmee erinnert und an den Sieg von Deutschland über Frankreich irgendwie 1871 und dann der Gründung des Kaiserreichs oder so, sondern die halt trotzdem weiterhin auch über die Verbrechen der NS-Geschichte spricht und über die deutsche Schuld gegenüber den europäischen Nachbarländern und den Jüdinnen und Juden und Homosexuellen und Menschen mit Behinderung und den Opfern des NS halt. Da gibt viele kleine Sachen, die Menschen auch machen können, um so kleine Widerstandssamenkörner auch weiterhin zu sehen. Und das heißt nicht immer sofort, dass man sich mit Leib und Leben opfern muss. Mhm. So.
Ja, voll. Ein Punkt, den ich auf jeden Fall auch mitnehme, ist, dass es ganz wichtig ist, wenn wir jetzt ja weiter in die Zukunft denken, dass wir nicht einfach Schema F weitermachen. Ne? Also so diese bisherigen Strategien, das beobachtet man ja an ganz, ganz vielen Orten, sei es jetzt in der Presseberichterstattung, sei es in dem, wie sich Parteien im Klein-Klein und in der also demokratische Parteien im Klein-Klein und in der Konkurrenz untereinander weiter zerlegen, statt zu sagen, hier, wir sind jetzt unter Beschuss und wir gucken ganz strategisch, wo welche Kandidaten am aussichtsreichsten sind. Aber auch bei der Frage von Gewerkschaften orientiert man sich da immer nur an diesem Status quo von, ja, politische Streiks dürfen wir nicht, weil verboten. Oder sagt man so, okay, es ist jetzt irgendwie nochmal eine krassere Situation und wir denken nochmal neu und hinterfragen auch, wie wir bisher da rangegangen sind. Und ich finde, das ist wirklich richtig wichtig. Und das ist was, was man daraus mitnehmen kann aus dem Gespräch, dass einfach dieser Punkt gekommen ist, um diese ganzen Ansätze sehr grundlegend mal zu hinterfragen.
Mhm, voll. Das ist, glaube ich, was wir hier oft predigen oder was sozusagen ja auch sehr so eine Campaigning-Logik ist, dass man immer wieder auch versucht, Ansätze und Strategien, die man einsetzt, zu evaluieren und zu gucken, sind die eigentlich wirklich geeignet, um das Ziel zu erreichen, was man sich vornimmt. Aber gerade in so einem Moment, wo Ressourcen knapp sind und knapper werden und die Gefahr auch größer wird oder die Bedrohung auch größer wird, ist es natürlich besonders wichtig, sich das anzugucken. Und vielleicht ist da tatsächlich können wir nochmal kurz einen Ausflug machen, hin zu einer Studie, über die wir jetzt nicht gesprochen haben, aber die ich noch gefunden habe und die ich da ziemlich interessant fand. Und zwar gab es eine Erhebung von Politics, heißen die, die geguckt haben, was eigentlich Menschen mit einer AfD-Wahlabsicht im Januar 2024 bis Juni, bis zur Europawahl davon abgehalten hat, dann am Ende doch wirklich AfD zu wählen. Und da ist tatsächlich rausgekommen, dass sehr, sehr wichtig die Skandale waren, die AfD selbst produziert hat, aber dass schon die Demos, also dass 36% der Menschen, die im Januar noch AfD wählen wollten, das dann im Juni aber nicht mehr gemacht haben, dass von denen 36% schon auch durch diese Brandmauer-Demonstrationen davon abgehalten wurden oder dass das für die ein wichtiger Faktor war, nicht AfD zu wählen. Und ich glaube, sowas ist total wichtig. Also das ist jetzt eher so ein Beispiel dafür, dass diese Demos, wenn man sich ja manchmal auch fragt, was bringen die eigentlich, dass diese Demos schon noch was gebracht haben. Am meisten haben tatsächlich die Skandale innerhalb der AfD gebracht. Und das finde ich nochmal einen ganz strategischen, interessanten Bogen nochmal zurück auch zu unserem Gespräch mit Arne. Weil Arne ja meinte, das ist eine Strategie, die eigentlich ganz auf die AfD selbst anwendet. Dass sie sozusagen Skandale bei anderen Parteien findet oder in Ministerien und dann daraus so ein Riesending macht und dann daraus ableitet, diese Partei ist grundsätzlich schlecht oder diese Leistung darf man jetzt nicht mehr vergeben an Sozialhilfeempfänger, weil es gab diesen einen Betrugsfall, also ganz viel über Skandale arbeitet. Und jetzt gab es mal einen umgekehrten Fall, dass die AfD selbst ganz viele Skandale hatte mit Maximilian Krah und mit Peter Bistrom und dass es wirklich auch eine gute Strategie ist, halt die auch auszuschlachten und wirklich groß zu machen und dafür zu sorgen, dass sie wirklich auch viele Leute erreichen. Weil das ist, glaube ich, immer noch so eine Brücke, die manchmal fehlt. Dass wenn man selber sehr, sehr viele Nachrichten hört und man viel mitkriegt, denkt man immer, es gab jetzt diesen einen Skandal, den kriegen alle mit. Aber es gibt immer noch, haben von den AfD-WählerInnen zum Beispiel und auch in der allgemeinen Bevölkerung, kriegen von diesen ganzen Skandalen ungefähr 70-80% der Leute überhaupt was mit. Und das heißt, man muss da auch erstmal ziemlich viel Arbeit reinstecken, dass wenn da was passiert, dass es dann wirklich auch die Leute erreicht, die nicht andauernd Nachrichten hören. Und das fand ich irgendwie nochmal strategisch interessant, auch für sozusagen eine Strategie der Zivilgesellschaft weiterhin.
Mhm. Ja, das sind auf jeden Fall wichtige Insights. Ich würde dem vielleicht also nochmal so ein bisschen zur Seite stellen, dass auch wenn das wichtig ist, diese Skandale herauszuarbeiten und praktisch zu verbreiten, gleichzeitig eben gerade auch ganz stark die Gefahr ist, dass man sich nur an der AfD abarbeitet und damit auch der ganze Diskurs sich um die AfD dreht und das, auch wenn diese Logik von Skandal hervorheben eine ist, die ja scheinbar ganz gut zu funktionieren scheint, ist es eine, die eben auch sehr stark sich darauf fokussiert. Mhm. Und ich glaube, dass es eben super wichtig ist und gerade viel zu wenig passiert. Wir merken das auch so ein bisschen an unserem eigenen Podcast und den letzten Folgen, dass man sich eben immer stärker darauf fokussiert und so ein bisschen aus dem Blick gerät, naja, aber was sind denn die eigenen Projekte und die eigenen Themen, die man nach vorne stellen könnte? Weil sonst wird es halt auch so ein bisschen so ein hilfloser Antifaschismus, bei dem man überhaupt nicht mehr zum Teil auch weiß, wofür man denn selber arbeitet, außer dass man gegen die Faschisierung und gegen die AfD ist.
Mhm. Ja, das stimmt auf jeden Fall auch. Und das ist, finde ich, auch ein total wichtiger Punkt, der vielleicht jetzt nochmal zu unserem letzten Insight noch führt, und zwar, dass es halt super wichtig ist, demokratische Strukturen vor Ort zu stärken. Und ich finde, das zieht sich jetzt eigentlich schon durch unser letztes Gespräch mit Polylux und auch durch das mit Arne, dass es so super wichtig ist, diese demokratischen Orte zu schaffen, ganz konkret vor Ort. Arne hat jetzt aber nochmal hervorgehoben, auch online, wie auch Wikipedia. Und dass es da total wichtig ist, erstmal, glaube ich, den Wert davon anzuerkennen. Und da meinte er auch, diese Spendensachen sind super wichtig. Eigentlich wäre natürlich der Best Case, dass die staatlich richtig mit Geld ausgestattet werden. Aber auf der anderen Seite sind die natürlich unabhängiger von staatlichen Förderungen, können sich auch klarer positionieren, wenn es durch Spendengelder passiert. Und ich will jetzt gar nicht mehr so lange drüber reden, weil wir in der letzten Folge wirklich ausführlich drüber gesprochen haben, wen man da wie unterstützen kann. Und dass es halt super wichtig ist, auch diese Unabhängigkeit von staatlichen Förderstellen zu haben, um sich politisch klar positionieren zu können. Aber Ich finde, das ist so ein Bereich, der wirklich nochmal an Relevanz einfach gerade total stark gewinnt. In dem Moment, wo man wirklich fürchten muss, dass die AfD regieren kann, sich dann das Innenministerium nimmt oder das Familienministerium und dann tatsächlich da Fördergelder einstellt.
Mhm. Ja, also es braucht natürlich ganz deutlich beides. Also es braucht einerseits jetzt von der Ampel dieses Demokratiefördergesetz, was irgendwie schon ganz lange auf Halde liegt und von der FDP da blockiert wird. So, das kann die jetzige Regierung auf jeden Fall noch machen, um langfristig das Ganze ein bisschen zu stabilisieren mit Geld. Und aber auch wenn das kommt, dann sollte uns das nicht davon abhalten, eigene Finanzierungsstrukturen zu schaffen, die es eben ermöglichen, die demokratischen Orte und vielleicht auch die ein bisschen radikaleren Ansätze vor Ort zu unterstützen. Was wir jetzt gerade halt stattdessen sehen, politisch, ist eben diese Austeritätspolitik, obwohl historisch relativ bewiesen scheint, dass die Austerität im 20. Jahrhundert eben ganz maßgeblich dafür auch gesorgt hat, dass der Faschismus so stark werden konnte. Da gibt es auch noch einen ganz interessanten Artikel im Spiegel, den wir euch in den Shownotes auch nochmal verlinken, wo diese Verbindung irgendwie nochmal nachgewiesen und diskutiert wird. Und genau, also das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil wo die Zivilgesellschaft vor Ort erstmal weggebrochen ist, ist es auch wahnsinnig schwer, die wieder aufzubauen.
Mhm, vor allem. Das finde ich auch richtig. Also mir fallen jetzt noch zwei Punkte ein. Der eine ist, es ist ja irgendwie auch klar, dass da, wo der Staat nicht mehr richtig durchfinanziert ist, verlieren den Leuten auch voll den Glauben an so ein Gemeinwesen und dass das was für sie ist und besinnen sich immer stärker nur auf sich selbst und darauf, auf die Frage von, was berechtigt eigentlich zu den staatlichen Leistungen, die ja als total knapp wahrgenommen werden. Und der Griff zur Nation liegt da natürlich total nah. Also zu sagen, nur alle, die wirklich deutsch sind, in ihren Augen haben Berechtigung, an den Gemeingütern in diesem Staat teilzuhaben. Sobald der Staat besser durchfinanziert ist und man dann nicht mehr so viel Sorge hat, gibt es auch nicht so eine große Notwendigkeit, den Zugang so krass zu beschränken über sowas halt wie die Nation. Und das ist irgendwie ein total relevanter Zusammenhang. Und der führt mich zu dem zweiten Gedanken, den ich dazu noch hatte, nämlich, dass ich finde, dass wir jetzt in dieser Folge auch total stark gemerkt haben, dass einfach die FDP tatsächlich an ganz vielen Stellen Wegbereiterin ist für die AfD. Du hast vorhin dieses FDP-Wahlplakat mit der Abschiebungspolitik genannt. Ich finde, es geht aber genauso in Richtung Austeritätspolitik, die die FDP gerade so krass vorantreibt und überall halt einfach sozusagen staatliche Leistungen kürzt, den Sozialchauvinismus, den die so krass vorantreiben, wo die AfD sich dann auch drauf stützen kann und halt sowas wie Demokratie vor Ort nicht zu finanzieren. Und ich finde, bei der CDU macht man das irgendwie schon relativ viel, dass man die auch outcallt an den Stellen, wo sie der AfD sehr nahe kommen. Und bei der FDP passiert das aber noch ziemlich wenig, weil man die, glaube ich, immer im Kopf noch als so liberal einstuft. Und das muss man vielleicht jetzt auch noch mal stärker machen.
Okay, ja, die Ansage war kurze Nachbesprechung. So kurz war es jetzt am Ende doch nicht. Wir hoffen, ihr konntet noch einiges mitnehmen. Und ja, freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet, wenn es wieder heißt.
Was tun.
Ciao.
Tschüss.
Das war der Was-Tun-Podcast. Konzept und Redaktion Inken Beermann und Valentin Isen. Schnitt Julian Schlumberger. Und die Musik kommt von Richard Waterman.